Ja, guten Morgen auch von mir. Danke zunächst einmal für die Gebete, die Brüder wissen Bescheid. Ich bin ein bisschen angeschlagen schon seit über einer Woche ungefähr. Und ich habe einfach gebeten, dass man für mich betet, dass ich heute hier vorne stehen kann. Ich bin zwar noch nicht ganz wiederhergestellt, aber wirklich auf dem guten Weg dahin. Martin hat heute Morgen gesagt, oder das heißt heute Morgen, vor kurzem gesagt, eingangs bei der Begrüßung, wir wollen diesen Gott besser kennenlernen. Und wie können wir diesen Gott besser kennenlernen? Dieser Gott hat gesagt, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Jesus oder Gott hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt und gesagt, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Ich glaube, nirgendwo sehen wir oder können wir Gott so gut kennenlernen, indem wir oder wenn wir auf Jesus Christus schauen, was er gesagt hat, was er gelebt hat und was er gepredigt hat. Und etwas davon haben wir gerade auch schon in der Anbetung gehört, wo Jesus gesagt hat, sorgt euch um nichts. Also in Jesus Christus sehen wir, wie Gott ist. Besser, glaube ich, können wir Gott nicht erkennen und nicht sehen, als in Jesus Christus. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Ja, das Thema für heute, Opfer oder Barmherzigkeit. Jesus Christus, als er auf dieser Erde war, als er gelebt hat, als Menschensohn oder Gottessohn, hat er immer wieder aus dem Alten Testament zitiert. Er hat den Menschen gepredigt und hat aus dem Alten Testament zitiert, um einfach gewisse Bibelstellen zu erläutern oder um sie auszulegen oder auch um sie neu auszulegen oder aber auch einfach, um den Missbrauch einer Bibelstelle aufzuzeigen oder deutlich zu machen. Ich möchte heute mit euch zwei Geschichten anschauen, wo Jesus wiederum aus dem Alten Testament zitiert. Es ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass er das vielleicht mehrfach macht, aber in diesem Fall an zwei verschiedenen Begebenheiten zitiert Jesus eine Stelle aus dem Alten Testament, nämlich aus Hosea 6, Vers 6. Und diese zwei Begebenheiten wollen wir uns anschauen, da geht es auch um Opfer und Barmherzigkeit. Die erste Geschichte finden wir in Matthäus Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Könnt ihr das bitte? Ja, danke. Matthäus Kapitel 9, die Verse 9 bis 13, also an der Wand seht ihr das aus der Schlachter. Ich lese aus der Luther-Übersetzung nach Martin Luther. Matthäus Kapitel 9, die Verse 9 bis 13, da sagt Jesus, und da heißt es, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, also von diesem Matthäus, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, er zitiert aus Hosea 6, Vers 6, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. In einer anderen Übersetzung, in der neuen Genfer Übersetzung, heißt das so, dieser Vers 13, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Was ist hier passiert? Jesus geht und sieht einen Zöllner. Und der Zöllner hieß Matthäus und er sagt zu ihm, komm und folge mir nach. Matthäus lässt alles liegen und folgt Jesus nach. Er lädt ihn ein zu sich nach Hause, um mit ihm zu essen. Und die Pharisäer bekommen es mit. Nun, wer waren diese Zöllner? Was waren das für Menschen? Zöllner, das war einer, der am Zoll arbeitet. Es war sein Beruf. Er war Zöllner. Damals war das so, dass dass Israel besetzt war von den Römern. Und die Römer hatten verschiedene Gebiete eingerichtet, wo sie Zoll oder Steuern und Zölle eingetrieben haben. Menschen, die unterwegs waren, zum Beispiel auch mit Waren oder Händler, die haben Zölle bezahlt oder auch Menschen, einfach so, wenn die gereist sind. Und so hat man damals, haben die Römer gewisse Gebiete verpachtet. Es gab reiche Leute, die Gebiete gepachtet haben bei den Römern. Und diese wiederum haben Menschen eingestellt, die für sie Zölle eingenommen haben. Die Römer haben gesagt, den Betrag X müsst ihr uns abgeben für diese Gebiete und alles, was darüber hinaus ist, das ist dann euer Gewinn. Das dürft ihr für euch behalten. Und Matthäus war einer von den Menschen, die ein Zöllner, oder vom Beruf war er Zöllner und hat Zoll eingetrieben. Und man kann sich gut vorstellen, wenn das, oder es war natürlich in deren Interesse, möglichst schnell das Geld reinzubekommen, es den Römern abzugeben und alles, was darüber hinaus da war, das war dann deren Gewinn. Also je mehr man Zölle eingetrieben hat oder kassiert hat, umso mehr hatte man letztlich am Ende. Also einige meinen, es gab wohl keine festgesetzten Listen, wo deutlich stand, wie viel Zoll man für was zu bezahlen hat, aber ich glaube schon, dass es Listen gab. Denn wir lesen zum Beispiel auch in Lukas Kapitel 3, Vers 12 und 13, könnt ihr einmal nochmal kurz einblenden. Lukas Kapitel 3, 12 und 13. Ihr seid ein bisschen schneller als ich mit dem Lesen, ich muss das erst noch suchen. Und zwar, wo die Menschen zu Johannes, dem Täufer, kamen und sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes, da kamen auch Zöllner zu Johannes und sie haben Folgendes gesagt: Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Also deswegen glaube ich schon, dass es da Listen gab, aber es war denen mehr oder weniger egal, den Zöllnern, die haben auch mehr genommen, als was vorgeschrieben war. Man konnte sich nicht einfach bei den Römern beklagen und gehen, was soll das, warum machen die das? Es wurde einfach so geduldet und wir können uns gut vorstellen, dass die Leute da nicht so begeistert waren, wenn ihnen mehr abgeknüpft wurde, als das, was sie eigentlich zahlen müssten. Zudem war das auch so, oder es war so, dass die Zöllner einfach mit im Laufe der Zeit zum Sinnbild der Unehrlichkeit, zur Willkür oder zum Sinnbild der Willkür, zum Sinnbild der Habsucht und der Rachgier geworden sind. Also man konnte sagen, die Zöllner waren den Wucherern, den Räubern, den Dieben, den Mördern, den Plünderern, den Wegelagerern und den Huren gleichgestellt. Deswegen kam auch irgendwann, dass man das so in einem Atemzug gesagt hat, die Zöllner und die Sünder. Also sie wurden gleichgestellt, das war ein Synonym, man konnte sagen, entweder Zöllner oder Sünder, weil sie einfach durch ihren Beruf so schlechte Dinge gemacht hat. Vielleicht war das Klischee einfach ein bisschen schlimmer, als sie wirklich waren, aber wie gesagt, Johannes sagt hier zu denen: Nehmt nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist, oder als das, was ihr eigentlich müsst. Zudem war das so, dass jeder, der von den Juden sich darauf eingelassen hat, Zöllner zu sein, Folgendes wissen musste, und er wusste das auch, dass er sich von Gott absagt, gewissermaßen, dass er quasi sich von seinem Vaterland absagt und dass er sich von seinem Volk trennt. Denn die Zöllner, die haben mit den Römern zusammengearbeitet, und das durfte man nicht. Zudem war das so, dass die Zöllner auch sich immer wieder verunreinigt haben, dass sie mit den Heiden zusammengearbeitet haben. Und wir können uns vorstellen, wenn dann Leute kamen und Güter hatten, sie mussten ja auch die Sachen anfassen, die dann teilweise unrein waren. Und sie waren quasi ständig unrein. Laut dem Alten Testament waren diese Menschen ständig unrein, weil sie einfach mit Dingen, die unrein waren, in Berührung kamen und mit Menschen in Berührung kamen, die unrein waren. Also jemand, der Zöllner wurde oder war, der wusste es ganz genau, worauf er sich da einlässt. Ich dachte, heute gibt es auch so gewisse Berufe, wo wir vielleicht als Christen sagen, also wer so einem Beruf nachgeht, also als Christ ist das unvereinbar. Wenn zum Beispiel jemand bewusst in die Prostitution geht, oder es gibt manchmal auch so Berufe, die einfach darauf aus sind, um wirklich die Leute abzuzocken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich guck das ab und zu bei YouTube, Achtung Abzocke, ich glaube Peter Giesel, meine ich, heißt der. Man merkt einfach, wie viel Betrug oder wie viel Abzocke allein schon in Deutschland und darüber hinaus in anderen europäischen Ländern ist. Überall wird man abgezockt, und dann dachte ich mir, wie können sich die Leute für sowas hergeben? Sie wissen ganz genau, das, was ich hier tue, das ist wirklich reine Abzocke. Wir zocken die Leute ab, wir nehmen ihnen das Geld aus der Tasche, beklauen sie letztlich, und die Leute sind nachher ohne Geld da und belogen, bestohlen, beklaut. Also wie kann man sich für so etwas hergeben? Und ein Zöllner, der Zöllner geworden ist, der wusste, worauf er sich da einlässt. Deswegen waren die Zöllner unter anderem gehasst, weil sie zum einen mehr abgenommen haben und dadurch im Judentum ein Jude, der war ständig quasi verunreinigt, das weil er mit Unreinem in Berührung kam. Deswegen ist das nicht verwunderlich, warum die Pharisäer hier fragen, vielleicht können wir einfach nochmal zurückschalten auf den Text. Ja, nochmal zurück. Matthäus. Warum die Juden gefragt haben, als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Also Jesus, also die Zöllner oder die Pharisäer, das war ja nicht so, oft denkt man ja, die Pharisäer, sie wollten Jesus immer eine Falle stellen oder wollten ihn irgendwie versuchen. Ja, das lesen wir auch in der Bibel, aber in diesem Fall eigentlich, sie haben ja völlig recht. Es war nach dem Alten Testament verboten, dieser, oder wenn man sich mit so einem Menschen abgibt, man verunreinigt sich, weil er unrein ist und man verunreinigt sich. Und man ging nicht in das Haus eines solchen Menschen und hat erst recht nicht mit solchen Menschen gegessen. Und die Pharisäer, sie waren ja darauf aus, das war ja ihr Wunsch, ihr Ziel, möglichst gottgewollt, möglichst rein zu leben. Und das Ganze, was Gott denen damals im Alten Testament geboten hat, die Gesetze, diese möglichst genau einzuhalten. Deswegen wundern sie sich und fragen sich, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Also müsste nicht vielleicht sich die Frage stellen oder oft denken, ja, die Pharisäer, die wollen immer möglichst den Leuten eine Falle stellen, aber sie hatten recht. Vielmehr muss man eigentlich hier die Frage stellen, ja, warum ist Jesus mit den Zöllnern und Sündern? Warum übertritt er dieses Gebot, sage ich mal, und quasi verunreinigt sich damit, indem er mit ihnen, zu dem Zöllner Matthäus geht, dass er ihn sogar zum Jünger beruft, dass er mit ihnen ist. Und wir haben ja gelesen, er hat seine Freunde eingeladen. Und was waren das für Freunde? Andere Zöllner und Sünder, dieser Menschen oder diese solche Menschen, sie hatten wahrscheinlich so gut wie keine anderen Freunde, weil wenn man solche Freunde hat, man hat sich ständig verunreinigt. Deswegen war es verboten oder deswegen war das ziemlich unglücklich, solche Freunde zu haben. Man hatte sich immer wieder verunreinigt. Deswegen war es eigentlich konsequent, wenn die Pharisäer gefragt haben, warum ist, also Essen ist mit Doppel-S, ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Jesus erhörte das und sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Also Jesus kam zu diesem Zöllner nicht als einer, der sagt, okay, halb so wild. Oder wie kann ich auch vielleicht bei euch da mitmachen? Wie kann ich auch vielleicht Zöllner werden? Wie kann ich auch richtig reich werden, Profit machen? Wir denken da vielleicht an Zachäus, wie reich er war. Jesus wollte da nicht mit irgendwie einsteigen, wollte das irgendwie nicht gutheißen, sondern wir lesen hier, in welcher Absicht Jesus gekommen ist. Er sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Jesus kommt zu ihnen als ein Arzt, nicht als einer, der sie verurteilt. Jesus hätte ja auch vielleicht kommen und sagen können und diesen Matthäus beschimpfen können und sagen, was bist du für einer? Du weißt doch genau, was das für ein Beruf ist. Warum lässt du dich auf sowas ein? Aber Jesus kommt zu ihm und ist mit ihm verbunden. Die Pharisäer hatten recht. Warum lässt sich Jesus hier einladen? Was hat Jesus zu diesen Menschen gezogen? Das ist das, was ich schon gesagt habe, wenn wir Gott sehen oder wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir auf Jesus Christus sehen. Jesus zitiert ja aus dem Alten Testament. Es ist ja nicht generell erstmal so, dass Jesus etwas komplett Neues ihnen sagt. Weil Jesus sagt ja hier, geht aber hin und lernt, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Jesus zitiert ja hier aus dem Alten Testament, er lehrt ja zunächst einmal nichts Neues. Das müsste ja irgendwo bekannt gewesen sein. Aber er zeigt, geht hin und lernt, was das bedeutet. Ich denke einfach im Laufe der Zeit, die Pharisäer haben es gut gemeint, sie wollten möglichst reinleben, möglichst genau das ausführen, was Gott gemeint hat in dem Gesetz, in dem Alten Testament. Aber ich denke, bei ihr Fokus hat sich so weit von dem Eigentlichen entfernt, dass sie etwas anderes plötzlich im Fokus hatten und das andere einfach außer Acht gelassen haben. Und das zeigt Jesus hier auf und sagt zu ihnen: Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Also das Leben von den Pharisäern war so darauf ausgelegt, oder die waren so darauf fixiert, möglichst Opfer darzubringen, möglichst rein, fromm und heilig vor Gott zu leben, dass sie irgendwo, oder dass dieses auf Kosten ihrer Barmherzigkeit ging. Und Jesus zeigt diesen Missstand auf und sagt: Das ist nicht richtig. Jesus hat nicht nur einen Missstand, glaube ich, aufgezeigt, sondern Jesus zeigt einfach, wir lesen zum Beispiel da, wo wir von dem Abendmahl lesen, wo Jesus sagt: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Oder wo Jesus dieses Beispiel bringt, er sagt: Es gibt einen alten Wein und es gibt neuen Wein. Es gibt ein altes Kleid und es gibt ein neues Kleid. Also mit Jesus, Gott beginnt mit Jesus einen neuen Bund. Etwas Neues beginnt mit Jesus. Und dieses ist Jesus ganz wichtig. Und er sagt hier: Barmherzigkeit, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Jetzt müssen wir uns fragen, was bedeutet Opfer oder wofür waren Opfer da? Welche Funktion hatten sie? Was sollten sie bewirken? Zunächst einmal, Opfer war eigentlich nur ein Instrument. Das ging ja nicht einfach nur darum, vielleicht Tiere zu opfern, sondern Gott hat wirklich im Alten Testament geboten, dass sie opfern sollten. Das Volk Israel in 3. Mose Kapitel 1 bis 7 werden diese Opfer beschrieben. Wofür waren Opfer da? Wer kann mir da helfen? Warum sollte das Volk Israel opfern oder wofür waren Opfer da? Also Opfer haben in erster Linie oder haben dazu gedient, um persönlich rein zu werden, um Entsühnung zu schaffen, also vor Gott rein zu sein. Und Gott sagt auch zum Beispiel in 3. Mose Kapitel 11 und die weiteren Kapitel, was das Volk Israel tun muss oder was die Menschen tun sollten, wenn zum Beispiel die Menschen mit Toten in Berührung kamen oder wenn sie Unreines angefasst haben, wenn sie bestimmte Ausflüsse oder Krankheiten am Körper hatten und dann vielleicht auch gesund wurden, oder wenn eine Frau ein Kind geboren hat, einen Sohn oder eine Tochter geboren hat, was sie tun musste. Sie musste ein Tier nehmen, zum Priester gehen, ein bestimmtes Tier, es gab verschiedene Vorschriften, für was man welches Tier benutzt. Wenn man nicht reich genug war, konnte man auch ein etwas günstigeres Tier nehmen. Man musste zum Priester gehen und der Priester hat das Tier geopfert und dann galt man als rein. Man ist wiederhergestellt worden. Es ging um die persönliche Reinheit, um die persönliche Frömmigkeit, um die persönliche Heiligkeit. Diesen Zweck hatten Opfer. Und Opfer war quasi nur ein Instrument, um etwas zu bewirken, die persönliche Heiligkeit und Reinheit. Das, was Jesus hier eigentlich sagt, das ist schon ziemlich hart oder ziemlich gewagt. Er sagt: Barmherzigkeit, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfern. Also er sagt, das, was die Pharisäer, das, was Gott eigentlich im Alten Testament gezeigt hat, was sie tun sollten, was wirklich ganz fein und so deutlich und ausführlich beschrieben wird im Alten Testament, wie das Leben geregelt war, sagt Gott: Daran habe ich nicht so viel gefallen oder kein Gefallen, aber an Barmherzigkeit habe ich Gefallen. Also das, was die Pharisäer in erster Linie angestrebt haben, Jesus sagt, das ist nicht so wichtig, wichtiger ist die Barmherzigkeit. Im Alten Testament gab es in 3. Mose Kapitel 1 bis 7, da werden die Opfer beschrieben, es gibt Brandopfer, es gab Speiseopfer, es gab Hebopfer, es gab Dankopfer, Rauchopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Schwingopfer und so weiter. Also viele verschiedene Opfer und Gott beschreibt, wie die Opferhandlung vollzogen werden sollte und so weiter. Also es war doch wichtig, Gott hat es befohlen, aber Jesus sagt: Barmherzigkeit, oder wie es hier heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Also es scheint so, wie ich schon gesagt habe, es scheint so, dass einfach der Fokus bei den Pharisäern sich verrückt hat, wo sie einfach dadurch, dass sie ihre Frömmigkeit so gelebt haben oder diese Reinheit so gelebt haben, dadurch sind sie in gewisser Maßen oder in gewissen Punkten einfach unbarmherzig geworden. Und Jesus wollte diesen Missstand aufzeigen. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Also wenn die Pharisäer gingen und haben gesehen, da ist einer, der unrein ist, da haben sie einen großen Bogen um ihn gemacht. Ja, wir erinnern uns zum Beispiel an den barmherzigen Samariter, wo er lag. Sie haben einen großen Bogen um ihn gemacht. Warum? Um sich nicht von einem Verwundeten, oder vielleicht er könnte ja tot sein, um sich nicht zu verunreinigen. Sie wollten ihre Frömmigkeit, ihre Reinheit, ihre Heiligkeit in Sicherheit bringen. Und Jesus sagt, Barmherzigkeit ist wichtiger, oder ich habe an Barmherzigkeit mehr gefallen als an Opfer. Deswegen wurde Jesus auch, oder wie wurde Jesus noch genannt? Er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Weil Jesus nicht darauf geachtet hat oder nicht darauf geachtet hat, dass seine Frömmigkeit oder Heiligkeit möglichst in Sicherheit zu bringen, um sich ja nicht zu verunreinigen, sondern Jesus war es wirklich wichtiger, Barmherzigkeit zu üben. Deswegen wurde er auch ein Freund der Fresser und Säufer genannt oder auch ein Freund der Zöllner und Sünder. Eine zweite Geschichte, die uns ebenfalls, da wo Jesus wieder ebenfalls aus der gleichen Stelle zitiert, aus Matthäus Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Matthäus 12, von 1 bis 8. Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern allein die Priester. Und habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, und jetzt zitiert er wieder aus Hosea 6, Vers 6, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Eine andere Begebenheit. Die Jünger sind unterwegs mit Jesus und sie haben Hunger. Sie kommen an einem Kornfeld, vorbei und pflücken sich einige Ähren. Also sie ernten, kann man sagen. Es war egal, ob man jetzt mit einem Mähdrescher geerntet hat, ob man das ganze Feld abgeerntet hat oder man hat nur Ähren quasi abgepflückt. Es galt als Ernten und es war nicht erlaubt. Also sie haben da jetzt nicht gestohlen, es war damals erlaubt, einfach an der Seite von einem Feld abzupflücken. Also Mundraupe war erlaubt, aber man durfte halt nicht das ganze Feld mitnehmen. Aber man durfte schon so pflücken, das war jetzt nichts Verbotenes gewesen. Aber dadurch, dass es am Sabbat geschah, kommen die Pharisäer und sagen, warum halten deine Jünger nicht den Sabbat? Warum ernten sie oder warum reißen sie die Ähren am Sabbat aus? Und Jesus bringt hier zwei Beispiele und sagt und zeigt eigentlich damit, dass unter bestimmten Umständen die Gebote außer Kraft oder entschärft werden. Und er bringt hier zwei Beispiele. Von David zum Beispiel, wo er mit seinen Männern unterwegs war. Sie kamen, sie waren hungrig. Da gab es 12 Schaubrote damals. Und diese Schaubrote, die durften nur die Priester essen. Kein anderer. Und sie kamen und sie hatten Hunger. Und der Priester, der hatte kein anderes Brot. Und er fragte, sagt, ich habe nichts anderes, aber ihr dürft die Schaubrote essen. Und Jesus sagt, sie haben gegessen und sind trotzdem nicht schuldig geworden. Oder ein weiteres Beispiel. Die Priester, wir können zum Beispiel auch lesen in Hebräer Kapitel 10, da heißt es, dass die Priester Tag für Tag dastehen und Opfer darbringen. Und selbst am Sabbat, da wo man eigentlich nicht schlachten durfte, keine Opfer darbringen durfte, stehen sie da und bringen Opfer dar und trotzdem werden sie nicht schuldig. Also sie haben auch hier wieder recht. Sie fragen, warum machen das deine Jünger? Und es war damals so, wo Gott gesagt hat in 2. Mose 20, Vers 10, dass man den Sabbat heiligen soll und keine Arbeit tun soll, dass man da ruhen soll. Da hat man sich dann irgendwann die Frage gestellt, ja, was heißt denn Arbeit? Was gehört zur Arbeit? Ist sich waschen Arbeit? Ist gehen Arbeit? Oder ist irgendwas abpflücken Arbeit? Und dann ist man dahergegangen und hat geschaut, Damals wurde dann die Stiftshütte gebaut. Und Gott hat gesagt, am Sabbat sollt ihr die Stiftshütte nicht bauen. Dann ist man dahergegangen und hat gesagt, okay, was gehört alles dazu? Was gehört zum Bau der Stiftshütte dazu? Und daraufhin hat man 39 Arbeiten festgelegt. Und unter anderem gehörte das Ernten und das Schlachten dazu. Also so wörtlich steht es im Alten Testament nicht, dass Gott gesagt hat, ihr sollt keine Ähren raufen oder ihr sollt nicht ernten. Aber man hat damals gesagt, lieber nehmen wir das genau. Was passiert, wenn wir zum Beispiel etwas tun und was eine Arbeit ist, aber wir wussten es nicht, dann übertreten wir ständig das Gebot. Und so hat man dann wirklich kleinlich darauf geachtet und gesagt, okay, was könnte zur Arbeit gehören? Und man hat dann, wie gesagt, festgelegt, dass Schlachten und das Ernten zur Arbeit gehört. Deswegen haben sie auch hier auch mit Recht gesagt, warum quasi halten sie den Sabbat nicht? Warum ernten die Jünger hier? Und Jesus, wie gesagt, er zitiert wieder diese Bibelstelle und sagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Jetzt könnte man denken, ja gut, Jesus war ein Rabbi, ein Lehrer, dem irgendwie alles egal war. Er setzt sich einfach über Gebote hinweg, die Gott, sein Vater, gegeben hat. Er macht, was er will, und die Pharisäer haben ja eigentlich recht. Jetzt könnte man ja alles damit begründen, ja gut, da kommt dann jeder um die Ecke und sagt, ja, ich mache etwas, und dann sagt er, Barmherzigkeit ist besser als Opfer. Aber was war Jesus wichtig? Warum hat Jesus das getan? Warum hat er sich quasi einfach darüber hinweggesetzt? Jesus war es wichtig, einfach zu zeigen, was Gott wichtig ist, dass Gott die Barmherzigkeit wichtiger ist als die persönliche Reinheit. Gott sagt, wie ich schon gesagt habe, das haben die Pharisäer oft gemacht, sie haben ihre Reinheit oder ihre Frömmigkeit in Sicherheit gebracht, aber das ging auf Kosten der Barmherzigkeit. Sie waren unbarmherzig, sie waren so straff, so kalt. Und Jesus hat gesagt, das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist die Barmherzigkeit. Deswegen ist das auch so, wo Jesus gefragt wurde von dem Schriftgelehrten oder Pharisäer, war das, was ist das höchste Gebot? Und Jesus hat gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich glaube nicht, dass Gott unsere persönliche Heiligkeit oder unsere Reinheit, unser Leben mit Gott irrelevant ist oder gleichgültig ist. Aber Gott möchte einfach aufzeigen, dass Barmherzigkeit wichtig ist. Darauf kommt es an. Das ist ganz wichtig in Gottes Augen. Und es ist nicht so, nur so, dass Gott einfach Dinge entschärft hat oder entkräftet hat und Gott gesagt, okay, das, was im Alten Testament steht, das ist unwichtig, das ist nicht wichtig, das ist nicht wichtig. Gott hat nicht nur entschärft, Gott hat auch verschärft einige Sachen im Neuen Testament. Welche Gebote oder Satzungen aus dem Alten Testament hat Gott entschärft oder Jesus entschärft? Zum Beispiel das Sabbatgebot. Jesus, haben wir gelesen, Jesus hat zum Beispiel am Sabbat oder die Jünger durften sich Essen beschaffen. Zum Beispiel hat auch Jesus am Sabbat geheilt, was auch verboten war. Jesus sagt, nicht der Sabbat ist nicht... Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und Jesus gesehen hat einfach, dass dieses Gebot einfach dazu führt, dass die Menschen vielleicht auf ihre Frömmigkeit achten, um möglichst dieses auszufüllen, aber keine Barmherzigkeit mehr haben, hat Jesus am Sabbat geheilt. Jesus hätte auch vielleicht sagen können, okay, jetzt morgen ist der Sabbat vorbei, dann kommst du morgen wieder, dann ich möchte auch irgendwie keinen Anstoß erregen und nicht am Sabbat heilen, das dürfen wir ja nicht, kommst du morgen wieder und dann kann ich dich heilen. Nein, genau am Sabbat heilt Jesus. Jesus schafft dieses Sabbatgebot ab. Er entschärft es, er entkräftet es. Genauso auch die Reinheitsgebote aus dem Alten Testament. Jesus sagt, nicht was in uns hineingeht, macht uns unrein, sondern was aus uns hinauskommt, das ist unrein. Deswegen konnte Jesus sich auch von der blutflüssigen Frau, die krank war, anfassen lassen, und weil eigentlich galt er damit als unrein. Aber Jesus hat sich anfassen lassen, diese Frau wurde gesund. Deswegen konnte Jesus auch der Ehebrecherin eine zweite Chance geben. Eigentlich nach dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Jesus gibt ihr eine Chance. Jesus schafft dieses Reinheitsgebot ab. Genauso auch die Speisegebote. Es war damals verboten, gewisse Tiere zu essen. 3. Mose Kapitel 11 finden wir das, da wird es beschrieben. Oder wir sehen das zum Beispiel auch bei Apostel Petrus in der Apostelgeschichte, Petrus hat auch darauf geachtet, nichts Unreines zu essen. Und wo ihm dann diese Erscheinung kommt, wo dieses Tuch oder dieser Laken kommt mit allerlei Tieren, auch unreine Tiere, sagt Gott, nimm und iss. Er sagt, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen, das sei ferne von mir. Er sagt, nimm und iss das, was Gott rein als rein erklärt hat, erkläre du nicht als unrein. Genauso konnte auch Petrus dann in das Haus eines Cornelius gehen, der nicht Jude war, der Heide war. Und es war plötzlich möglich. Gott schafft dieses Reinheitsgebot oder diese Speisegebote ab. Aber Jesus war nicht nur einer, der einfach alles entkräftet hat, der lockere Rabbi, der sagt, okay, drück mal mein Auge zu, alles halb so wild. Jesus hat auch Gebote verschärft. Das, was im Alten Testament noch, noch so ein bisschen einfacher war, das hat Jesus drastisch verschärft sogar. Welche zwei Sachen waren das? Was hat Jesus im Neuen Testament verschärft? Das Tötungsgebot und das Ehebruchsverbot. Wir können lesen, ich habe jetzt die Bibelstelle nicht an der Leinwand, in Matthäus Kapitel 5, in den Seligpreisungen sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ab Vers 21, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also Jesus, er entschärft nicht nur, macht nicht nur Sachen lockerer, sage ich mal. Jesus zeigt hier einfach auf, dass man nicht nur dann erst tötet, wenn der andere keinen Puls mehr hat. Oder wenn er, wie es heute, glaube ich, ist, wenn er hirntot ist, dann zählt man ja auch schon als tot. Nicht nur dann ist man tot oder nicht nur dann hat man erst getötet oder gemordet, sondern Jesus sagt, du kannst mit deinem Mund, wenn du deinen Nächsten zürnst oder wenn du sündigst dabei, wenn du zu ihm sagst, du nichts nutzt oder du nah, ich weiß nicht, wie das in den aktuelleren Übersetzungen übersetzt wird, also eigentlich so irgendwo nichts Schlimmes. Und Jesus sagt, darauf kommt es an, denn indem du das sagst oder deinen anderen, deinen Nächsten so behandelst, bist du unbarmherzig ihm gegenüber. Und Jesus sagt, dann tötest du bereits schon. Jesus verschärft dieses Gebot. Genauso das Ehebruchsverbot. Nicht nur dann, wenn es zur eigentlichen Tat gekommen ist, nicht nur dann ist es Ehebruch, sondern Jesus sagt, allein schon, wenn diese emotionale Affäre anfängt, dann geschieht schon Ehebruch. Jesus verschärft auch genau dieses Gebot. Er sagt, weil dadurch handeln wir unbarmherzig an unserem Nächsten. Diese beiden Gebote verschärft Jesus. Und die anderen Gebote hat Jesus entschärft. Also Jesus oder Jesu Gedanke oder Jesu Prinzip, Jesu Fahrplan war der, zu schauen, was führt letztlich zu mehr Barmherzigkeit. Nicht was führt zu mehr vielleicht Frömmigkeit, zu meiner eigenen Heiligkeit, sondern was führt zu mehr Barmherzigkeit. Deswegen konnte er diese beiden Gebote verschärfen und die anderen beiden Gebote, weil sie scheinbar von der Barmherzigkeit weggeführt haben, hat Jesus die beiden Gebote entschärft. Ich möchte uns auch diesen Gedanken mitgeben, diese Worte von Jesus. Ich möchte sie einfach mal nochmal lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Das ist ja so eine Aufforderung Jesu, was Jesus hier den Schriftgelehrten sagt. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich möchte uns diesen Gedanken mitgeben oder diese Aussage Jesu mitgeben, vielleicht nochmal ein bisschen anders vorlesen. Geh und denk einmal darüber nach, was dieses Wort für dich persönlich, für dein persönliches Leben bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Amen.